Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feel the News. Wir sprechen hier jede Woche über das große Thema, was uns alle bewegt hat.
Ja, und diese Woche sprechen wir über Olaf Scholz, unseren Kanzler, der in letzter Zeit aufsehenerregende Interviews gegeben hat. Wir fragen uns nach einem guten halben Jahr Kanzlerschaft, ist Olaf Scholz ein guter Kanzler? Ja, für alle, die sich jetzt fragen, okay, was ist überhaupt passiert? Naja, Olaf Scholz ist seit dem 8. Dezember 2021 der neunte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und in dieser Zeit ist schon einiges passiert.
Und zwar eigentlich hat man das Gefühl jedenfalls viel mehr als sonst. Im ersten halben Jahr war natürlich noch die Corona-Politik wichtig. Dann kam der Ukraine-Krieg und ein ganzer Rattenschwanz an verschiedenen Folgen. Die Inflation zum Beispiel, die Energiefrage, ganz eng Zusammenhang auch mit dem Ukraine-Krieg. Und dann natürlich seine Kommunikation. Das, was wir so in den letzten Monaten wirklich beobachten konnten, wie Olaf Scholz performt hat, so in der Öffentlichkeit zu erklären, was er gemacht hat. Ah, und eine Sache noch. Wir haben uns dagegen entschlossen, in die Bewertung den Bereich Klima mit reinzunehmen, obwohl der so wichtig ist, weil da durch die Ukraine-Krise einfach zu viel durcheinander gerüttelt worden ist.
Ja, und das wahrscheinlich aktuellste Interview, das gerade auch heiß diskutiert wird, ist das ARD-Sommerinterview mit Tina Hassel, das Olaf Scholz geführt hat. Und der Ausschnitt, der wahrscheinlich am heißesten diskutiert wurde, in den hören wir jetzt mal rein.
Gehen Sie als Bundeskanzler eigentlich ab und an noch selber einkaufen?
Ich gehe ab und an selber einkaufen, gestern zuletzt.
Dann können Sie sicherlich wissen, wenn wir Ihnen jetzt sagen 2,29 Euro, was kann man dafür im Moment kaufen?
Das ist so der Bereich, der Range, wo man zum Beispiel Butter kaufen kann.
Bingo, sehr gut. In der Tat, aber ehrlicherweise, weil es im Discounter im Moment im Angebot ist, die Preise gehen leicht über 3 Euro. Wissen Sie denn auch, was man im Moment für ein Kilo Erdbeeren zahlen muss?
Ich habe gestern Erdbeeren gekauft, aber da war so viel auf einmal, dass ich das jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen kann. Aber ich nehme an, das ist schon 5, 6 Euro.
Genau, das Billigste wäre im Moment Angebot im Discounter 4 und es geht leicht deutlich hoch.
Also der Zweck davon ist natürlich relativ klar. Es geht hier um Inflation und dass man sich bestimmte Lebensmittel kaum noch leisten kann. Aber trotzdem finde ich so ein bisschen sehr 20. Jahrhundert, dass man irgendwie einen Profi-Politiker fragt, was kostet X, was kostet Y? Das ist irgendwie so ein bisschen ein merkwürdiger Schultest, oder?
Ja, Sascha, was kostet gerade momentan 3,28 Euro im Supermarkt?
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Tja, 2 Schlümpfe, 3 Apfelringe, 4 Cola-Kracher und eine kleine Maus.
Hast du dir das eben ausgerechnet?
Ich finde es so ein bisschen, also ehrlich gesagt, ich kaufe ja bei uns die meistens ein. Ich mache den Wocheneinkauf bei uns.
Machen wir oft zusammen.
Ja, stimmt, das machen wir oft zusammen, aber ich würde schon sagen, so Bestelli und so bin jetzt eher ich. Also ich glaube, wenn man jetzt jemanden von uns beiden fragen würde, was kostet gerade das, was ihr im Kühlschrank habt, dann wüsste ich das in meisten Fällen wahrscheinlich mehr als du, einfach weil ich in die Orga oft übernehme und du bist zwar dann dabei beim Schleppen und Tragen und aber oft würde ich sagen, dass ich einkaufe bei uns.
Ist ja fast eine gruselig klassische Aufteilung, aber tatsächlich.
Es gibt einfach Aufgaben so, die müssen eingeteilt werden, die müssen gemacht werden und das ist bei uns eher mein Job und ich würde trotzdem sagen, ich hätte dir nicht vorher sagen können, auch dieses Randomness zu fragen, was kostet 2,33 Euro, ist so, hätte das tatsächlich auch, glaube ich, also ich weiß es gerade gar nicht, was ein Liter Milch kostet oder was die Milch kostet, die wir sonst kaufen, aber das ist ungefähr im gleichen Rahmen und dann muss ich halt schon sagen, ich finde es irgendwie, also von der journalistischen Fragestellung eines Sommerinterviews schwierig, gar nicht so sehr sowas mal zu fragen, weil ich finde das ehrlich gesagt eine interessante Frage zu sehen, weiß jemand so grob, was kostet, gerade in der Zeit, in der sich die Preise so verändern, aber das so oberlehrerinnenmäßig zu machen und so, ja, richtig, okay, und dann das nächste, was kosten gerade Erdbeeren, das ist mir irgendwie so eine Prüfungssituation, die ich einfach journalistisch extrem unangenehm finde und ich mag das auch nicht, wenn Leute so. Sag mal, weißt du eigentlich, was da passiert? Das haben Lehrer früher oft gemacht, finde ich, in der Schule. So Sachen so gefragt, dass man eigentlich immer nur Nein sagen konnte, weiß ich nicht oder so. Und das, finde ich irgendwie uncool.
Ich finde es jetzt gar nicht, also uncool finde ich es, glaube ich, wie du auch noch. Aber für mich ist das so eine klassische Frage, die so fast so ein Ritual ist. Ich glaube irgendwie, alle führenden PolitikerInnen in den letzten so und so vielen Jahren wurden früher oder später in irgendeinem Wahlkampf oder bei irgendwelchen Interviews gefragt, wissen Sie denn überhaupt, was irgendwas kostet? Ja, ich weiß es ganz genau. Ich glaube auch, inzwischen wird man auf sowas vorbereitet, weil das so eine ganz klassische Frage ist.
Glaubst du, das ist in dem Morning Briefing von Olaf Scholz montags drin, wenn sich das Pfund Butter und der Liter Milch verändert haben? Wenn dann so ist. Übrigens, wenn du jetzt gefragt hast, diese Woche 2,78 ist die Milch jetzt schon.
Nee, aber ich würde schon sagen, wenn die in so einer Trainingsrunde, da wird der Medien trainiert, in so einer Trainingsrunde sind, jetzt kommt das Sommerinterview, da wird definitiv gesagt, er lernt irgendwie 10 Preise auswendig von irgendwelchen Lebensmitteln, wo gefragt werden könnte, wissen Sie eigentlich, was das heißt? Erst recht, wenn jetzt Inflation so wichtig ist, ne? Also diese Teuerungsrate. Und ich bin absolut sicher, dass in der Redaktion von dem Sommerinterview gesagt wurde, wir fragen den Olaf Scholz, ob er weiß, was es kostet. Und wenn er es nicht gewusst hätte, hätten sie es ihm schön aufs Brot geschmiert. Also das finde ich so eine komische Attitüde.
Also lass uns vielleicht mal einen Schritt zurückgehen von diesem Interview und von auch diesem, ich glaube, was wir beide so ein bisschen fühlen, dass es einfach eine Situation war, die natürlich eine Vorlage dann war, dass das Internet einfach perfekt, also es war die Rampe für direkt irgendwie Stairway to Twitter, und es hat ja auch völlig eingeschlagen. Dieser Ausschnitt wurde ja einfach so oft kommentiert, rezipiert, was auch immer. Es ist alles damit passiert. Ich habe wirklich auf Twitter die letzten Tage einiges gesehen. Dahinter ist, finde ich, aber schon, finde ich, die wichtige Frage, was macht einen guten Bundeskanzler, eine gute Bundeskanzlerin für uns aus? Und das ist ja auch die Frage, die wir uns heute stellen, wenn wir uns oder wenn wir bewerten wollen, ob Olaf Scholz ein guter Kanzler ist. Und ich finde es interessant, da einmal so grundsätzlich mit dir drüber zu reden, weil ich an dieser Frage mit der Butter schon gemerkt habe, ja, das ist vielleicht hier in der Ausführung für mich nicht gelungen, aber ich finde es grundsätzlich gut, wenn ein Kanzler oder eine Kanzlerin, also ich sag mal so, eine der führenden Personen unseres Landes weiß, wie im Supermarkt was gerade kostet. Weil ich glaube, dass das am Ende eine Frage ist, vielleicht gerade auch in der Zeit, die wirklich viele Menschen beschäftigt. Und ich glaube, dass das am Ende natürlich irgendwie so ein Stück weit, klar, es geht ja nicht darum, ob sich das der Kanzler leisten kann oder nicht. Nee, aber es geht darum, dass es Menschen in diesem Land gibt, die strugglen, wenn Butter so viel mehr kostet oder wenn Milch so viel mehr kostet. Und deswegen muss ich sagen, auch wenn es natürlich PR ist und wenn es ein Auftritt ist, dass das für mich was hat, und zwar dieses Element von, der ist down to earth, der weiß noch, was das kostet. Das ist für mich ein wichtiges Element, was für mich grundsätzlich ein Kanzler mit ausmacht. Neben anderen Dingen, von denen ich sagen würde, Ehrlichkeit gehört auf jeden Fall für mich dazu, dass man sich darauf verlassen kann, dass das, was die Menschen sagen, in irgendeiner Form eingehalten wird, dass vielleicht ein gewisses Verständnis für Humor da ist, aber auf jeden Fall, und das habe ich total nach dieser Armin Laschet-Sache gemerkt, nicht an falschen Stellen gelacht wird, dass das nicht als hämisch angesehen wird, was so im so passiert um einen rum. Und das sind für mich, glaube ich, so die Elemente, die ich mir jetzt auch so ein bisschen zusammenreime nach Monaten, in denen viele Fehler gemacht wurden von Olaf Scholz, aber auch von anderen Menschen, die gerne Olaf Scholz geworden wären, wollte ich sagen, Bundeskanzler geworden wären. Mich würde total interessieren, du hast ja schon, wenn wir über PolitikerInnen reden, dann hast du oft Meinungen zu denen, die sehr differenziert sind, wo ich mir denke, ach krass, habe ich so gar nicht gesehen. Und ich würde gern von dir wissen, wann ist für dich jemand ein guter Bundeskanzlerin, eine gute Bundeskanzlerin oder ein guter Bundeskanzler?
Die Frage hat sich interessanterweise für mich ganz lange gar nicht gestellt, weil Merkel ja irgendwie 62 Jahre im Amt war, und meine Meinung über sie habe ich am Anfang herausgebildet. Ich glaube, ich war am Anfang so ein bisschen neutral, und dann habe ich sie am Anfang herausgebildet.
Wie lange hat das gedauert?
Eigentlich so 1-2 Jahre schon. Also ich war ja schon immer, so wenn ich linksliberal bin, jetzt eher nicht auf CDU-Linie, und am Anfang war Merkel auch noch ein bisschen komisch. Vorsichtig gesagt, auch ein bisschen anders drauf, sehr, sehr viel neoliberaler, ein bisschen mehr von oben herab. Und dann habe ich es immer versucht, wieder fein zu tunen, aber ich habe mich dann manchmal auch schon ein bisschen vergiften lassen. Jetzt im Kontrast Olaf Scholz, da habe ich erstmal versucht, komplett so meine Haltung ihm gegenüber von früher abzuschütteln. Der ist ja schon super lange in der Politik. Und ich glaube, es ist ganz sinnvoll zu sagen, okay, er war vielleicht früher Hamburger Bürgermeister, er war vielleicht früher Arbeitsminister, er war Finanzminister, er hatte viele verschiedene Positionen. Und ich versuche das so ein bisschen abzuschütteln und jetzt erstmal so frisch zu bewerten. Und dann ist bei mir super wichtig tatsächlich die Kommunikation. Also die Politik ist eine Dimension, klar, in verschiedenen Bereichen. Was macht er? Wie? Aber auch, wie verkauft er das? Wie kommuniziert er das? So, dass man es versteht, so, dass es sinnvoll ist, so, dass klar ist. Du hast den Punkt Ehrlichkeit eben genannt. Ist er denn auch wirklich ehrlich oder versucht er irgendwas schön zu reden? Und da wäre meine Frage an dich auch, du sagst jetzt so, Ehrlichkeit, ist denn sowas wie den Butterpreis zu wissen, ist das irgendwie ein Symbol für Ehrlichkeit und Down-to-Earthness? Oder ist das so eher einfach nur was Gelerntes, was man weiß, sowas Ähnliches wird als Frage kommen und das habe ich jetzt halt gelernt?
Also ich fand in seiner Antwort, da steckte für mich total viel drin, dass ich jetzt gar nicht so in Richtung Ehrlichkeit überhaupt ansiedeln würde. Da hat das für mich gar nichts mit zu suchen, sondern eigentlich eher in, mit was befasst er sich. Und ich hatte, und ich habe ja hier im Podcast auch schon gesagt, dass ich mit Angela Merkel, in vielen Bereichen habe ich sie schon bewundert und fand es interessant, was sie gemacht hat. Und da muss ich aber sagen, diese Bilder, obwohl es die ja gibt, total viele, dass Angela Merkel die ganze Zeit irgendwie durch, und das weiß man ja auch als Berlinerin, weiß ich das, oder als Mensch, die der in Berlin lebt, weiß ich das, dass Angela Merkel ihre Wägen oft durch, ich sag mal eher die Feinkostabteilung geschoben hat und da kamen oft diese Bilder auch her. Da dachte ich mir immer so ein bisschen, die hat sich irgendwie für mich so eingeigelt, wenn die privat unterwegs war, dann gab es immer nur diese Bilder irgendwie so, wie sie wandern ist irgendwo am Arsch der Heide oder da in ihrem Haus sich verbarrikadiert mit diesen hohen Hecken oder eben in so Supermärkten alleine unterwegs ist. Und ich hatte dann nie das Gefühl, ach gut, zum Glück weiß die noch, was ein Liter Milch kostet. Und als Olaf Scholz das jetzt in dem Interview gesagt hat und auch gesagt hat, spontan auf die Frage, ja, ich war gerade gestern einkaufen, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ah, das ist cool, dass der einkaufen geht noch, überhaupt einkaufen geht, dass der weiß, was ein Liter Milch oder was ein Pfund Butter oder was auch immer kostet, ein Klotz Butter kostet. Und das sind für mich jetzt eher so Credit Points, die auf eine gewisse Lebensnähe, ich habe es vorhin als Down to Earth beschrieben, aber ich würde vielleicht eher sagen, so ja, lebensnahes Leben zu führen. Darauf, ja.
Das ist interessant. Für mich ist in so meiner Bewertung Lebensnähe oder Volksnähe oder wie man das auch nennt, gar nicht wichtig für jemanden, der Politik macht und auch für einen Kanzler eigentlich eher nicht. Warum ist dir das wichtig?
Weil ich glaube, dass das, was Olaf Scholz da entscheidet, am Ende alle BürgerInnen dieses Landes total unmittelbar betrifft. Und du hast im Leben, in der Politik, glaube ich, läufst du eher Gefahr, die Bodenhaftung zu verlieren. Du hast einen Fahrer, du bist irgendwie immer zwischen Städten unterwegs, du hast irgendwie Leute, die für dich einkaufen, die für dich planen, du kriegst ein gutes Gehalt ausgezahlt und da mal an der Kasse zu stehen, wie alle anderen auch, nicht vorgelassen zu werden, zu sehen, wie Leute strugglen. Also ich finde, man sieht im Supermarkt auch oft, wie kaufen andere Leute gerade ein? Wie viel liegt da auf dem Band? Wie viel liegt am Ende des Monats auf dem Band? Was liegt da auf dem Band? Da würde ich halt immer sagen, das ist für mich so ein Environment, das einem Politiker gut tut. Und da ist für mich so ein bisschen was drin. Vielleicht ist es auch gar nicht so. Und vielleicht kann man auch völlig blind durch den Supermarkt gehen und das gar nicht wahrnehmen. Ich glaube, dass es ein Moment ist, wo alle irgendwie so ein bisschen zusammenkommen, man verschiedene Gesellschaftsschichten sieht und sieht, was die Menschen gerade wirklich bewegt, auf eine indirekte Weise, weil es halt so um, also gerade so das Inflationsthema, glaube ich, kriegt man in einem Supermarkt in Deutschland gerade ganz gut mit. Und deswegen beruhigt mich das, wenn da ein Olaf Scholz noch hingeht und nicht nur in einem Büro sitzt, wo er ein Dossier bekommt, wo jemand einem abstrakt draufschreibt. Übrigens, der Liter Milch hat sich schon wieder verändert.
Was ich so spannend finde, wenn wir so von den Emotionen sprechen und dieser Frage, ist Olaf Scholz ein guter Kanzler oder nicht, dann hatte ich das Gefühl, dass sich die Leute einfach, weil Olaf Scholz schon so lange dabei ist, ziemlich schnell eine Meinung gebildet haben. Mhm. Also dieses, schauen wir erstmal, wie er so arbeitet, das ist weggefallen. Und ich kann es total gut nachvollziehen, weil er ja einfach schon vorher Finanzminister war. Und es hört sich jetzt, oder das fühlte sich jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt so an, als hätte es einen massiven Bruch gegeben, was Olaf Scholz angeht. So, die Regierung war eine andere. Das ist schon relativ klar. Und man spürt auch, dass die Regierung eine andere ist. Aber Olaf Scholz ist aus meiner Sicht so rübergeslidet vom Finanzminister, hat er so ein Upgrade, so ein Kanzler-Upgrade einfach drauf gespielt. Und Kanzler dann weiter aus dem Kanzleramt. Und ich habe schon gemerkt, dass sehr viele Menschen diese Kontinuität auch in ihrer Bewertung wahrgenommen haben. Also er hat dann da einfach so relativ schnell konnte man sich eine Meinung bilden, weil es kein neuer
Aber er hat ja schon vorher super viele umstrittene Dinge getan, die du ja, du hast ja gerade gemeint, in deiner Bewertung sind die so ein bisschen, du hast die versucht auszuklammern und dann nochmal eine frische Bewertung zu geben. Kann man das aber überhaupt jetzt gerade, was so Cum-Ex angeht und so, also sind das nicht so Geschichten, wo man sich denkt, das kann man eigentlich gar nicht, also vor allem jetzt, also ich glaube, ich kann es wahrscheinlich noch besser ausblenden als du, weil ich wahrscheinlich einfach nicht so informiert darüber bin. Aber du hast dich so krass mit diesen Themen befasst und dann kommt irgendwie so ein Olaf Scholz an und ist Kanzler und dann sagt man sich so im Kopf, ich mache jetzt alle Ordner, die so offen sind, alle Beweisführungen zu und lege einen neuen an im Kopf. Oder wie ging das für dich?
Also ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, so ein jemand, der neu Kanzler, Kanzlerin ist, auch eine neue Chance in der Bewertung zu geben. Weil ganz viele Sachen, die vorher passiert sind, die sind gar nicht so eindimensional, wie man manchmal sieht. Und die sind am Ende auch von sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu verantworten. Ja, das natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich gibt es irgendwelche Sachen, große Krisen, natürlich gibt es irgendwelche, meinetwegen Betrugsfälle. Da kann man schon sagen, die Person ist verantwortlich. Aber ich glaube, dass es in der Kanzlersituation schon sinnvoll ist, erstmal ganz neu zu bewerten. Konntest du dich denn lösen von dem Olaf Scholz-Bild, was du vorher hattest? Also hast du dem eine neue Chance gegeben oder nicht?
Ich kannte den vorher tatsächlich nicht so gut. Für mich kamen die Sachen auch aus seiner Vergangenheit erst auf, als man sich so im Rahmen mit seiner Kanzlerschaft nochmal mit seiner Vergangenheit beschäftigt hat. Also ich habe einfach die Sachen oft, dass der Hamburger, ich weiß nicht, wann der Hamburger Bürgermeister war, aber es war in einer Zeit, das habe ich nicht so mitbekommen. Vielleicht auch, weil ich aus Süddeutschland komme und da das eh nicht so ist. Vielleicht hätte man da mehr, wenn der jetzt irgendwie Bürgermeister von München gewesen wäre. Vielleicht hätte ich das dann irgendwie mehr mitbekommen. Habe ich aber so nicht. Und deswegen habe ich mich eigentlich so richtig intensiv erst damit befasst, als er...
im Wahlkampf wahrscheinlich.
Ja, genau, im Wahlkampf, als er dann so aufgestellt wurde als Kanzlerkandidat. Natürlich habe ich davor schon mal was von dem gehört, aber davor hörst du ja von vielen Leuten was. Ich könnte dir jetzt auch bei Markus Söder nicht sagen, wie genau seine Karriere aussieht. Ich weiß, dass er da ist und ich weiß ein paar Sachen, aber ich glaube, ich habe mich erst richtig damit befasst, als so klar war, okay, krass, das ist halt der SPD-Kandidat. Und selbst da muss man ja sagen, also man hat jetzt nicht direkt gedacht, dass der nächste Kanzler, dass die SPD den nächsten Kanzler stellen wird. Da habe ich auch noch ziemlich lang gedacht, das ist egal. Und dass es dann irgendwie so losging, fand ich schon interessant. Ich weiß auch nicht, mir geht es bis heute ein bisschen so, dass ich mir denke, ich finde ihn ja in vielerlei Hinsicht schon sympathisch. Das, was ich aber so über seine Vergangenheit gehört habe und was da so aufgearbeitet wurde, ist natürlich so, dass es für mich schon ein bisschen wie so ein Schleier über allem liegt und ich schon das Gefühl habe, boah, da sind schon nasty Sachen passiert einfach, die für mich selbst, wenn man jetzt sagt, oh, ist doch aber echt ein sympathischer manchmal. Ja, weiß ich nicht. Also ja. Ich finde das schwierig, aber es soll ja eben heute in dieser Folge genau nicht um dieses Bauchgefühl gehen und um dieses, fühlt es sich ganz nett an mit dem, ist der ein ganz netter Typ oder nicht, sondern wir wollen uns konkret ansehen, was hat er im letzten guten halben Jahr, wo er Kanzler ist, alles gemacht und wie können wir genau diese konkreten Taten im Guten und im Schlechten bewerten und sehen und für uns vielleicht so ein bisschen das Resümee ziehen, ist er denn jetzt ein guter Kanzler oder nicht und wie sieht das für uns aus? Lass uns mal einsteigen. Ich glaube, so das erste große Thema, das einem aufkam, war einfach im Winter 2021, jetzt Anfang diesen Jahres, Corona.
Auf jeden Fall. Und da ist etwas passiert, was Scholz schon sehr häufig nachgesagt worden ist, nämlich, dass er oft eher im Hintergrund bleibt, dass er irgendwie so eher der Verwalter der Gegenwart ist. In der Corona-Politik schien das ganz vielen Menschen, mir auch so, als hätte sich da die FDP weitestgehend durchgesetzt. Ja, der hat irgendwie schien Scholz ständig seinen Gesundheitsminister Lauterbach zurückgepfiffen zu haben. Irgendwie hatte man den Eindruck, die einzige Partei, die Corona-Politik macht, ist die FDP. Und es war jetzt so eine Corona-Politik, die der Politik vorher schon ein bisschen entgegengesetzt war. Die SPD stand ja so auch mit Lauterbach eher so für, wir müssen ein bisschen strenger, ein bisschen mehr Maske, ein bisschen offensiver, auch Impfpflicht und so. Und Scholz hat so zaghaft für die Impfpflicht gekämpft und dann kam die FDP und alles war vom Tisch. Masken waren auch irgendwie nicht mehr am Start und irgendwie durfte gar nichts mehr geschlossen werden. Und ich hatte den Eindruck, Scholz kann sich gar nicht richtig durchsetzen, was Corona angeht.
Oder, und das ist halt für mich immer so ein bisschen die Frage bei Olaf Scholz oder öfters die Frage, er kommuniziert ja oft einfach Verhalten. Und wenn das Einzige, was man von der Corona-Politik oder mit das Einzige mitbekommt, was Lauterbach nicht durchbekommt, Und das ist das, was man von Scholz mitbekommt. Ja. Man hätte ja auch sagen können, er versteht Lauterbach als so seinen verlängerten Arm. Und wenn Lauterbach eine Niederlage nach Hause fährt, dann ist es auch seine persönliche Niederlage. So hatte ich aber nicht das Gefühl, dass er das sieht, sondern ich hatte das Gefühl, er kriegt es auf jeden Fall so gut hin, sich von Lauterbach abzugrenzen, dass ich kaum Statements von ihm gehört habe. Natürlich, so die Pflichttermine wurden wahrgenommen, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Corona-Zeit so diese Rampe schon in seine Unsichtbarkeit war, die er sich so ein bisschen gebaut hat.
Ja.
Weil da, finde ich, hat das angefangen, dass ich so dachte, ich war damals so gespannt und dachte mir so, okay, der ist jetzt so, es ist Anfang Dezember. Klar, man ist so ein bisschen nervös und denkt sich, aber auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen so den politischen Alltag nach so einer Wahl schon mal verfolgt hat, dann weiß man, okay, die ersten 4 bis 6 bis 8 Wochen wird da jetzt nicht krass viel passieren. Aber dass man so ein bisschen drauf wartet, was kommt da als erstes? Was sind so die ersten Moves? Und ich fand, in der Zeit hat sich Olaf Scholz wie so eine Brausetablette aufgelöst. Ich hatte das Gefühl, es wurde immer weniger und weniger. Ja. Und am Ende hat man nicht mal mehr gesehen, ob da irgendwie im Wasser noch Kohlensäure drin ist oder nicht. Und das fand ich so krass, weil ich das gar nicht erwartet habe.
Du hast ja ein ziemlich feines Gespür so für Quotes, so für Punchlines. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, und es ist nicht eine Fangfrage, sondern es ist eine ernst gemeinte Frage. Weißt du noch irgendetwas zu Corona, was Olaf Scholz gesagt hat in seiner Amtszeit? Irgendein Satz, irgendein Zitat, irgendwas?
Nee, um ehrlich zu sein, wir haben ja auch so ein bisschen überlegt, dass wir so die bezeichnenden Ausschnitte aus den Zeiten so ein bisschen rausfiltern wollen, auch um den Leuten nochmal ins Gedächtnis zu rufen, da stand er für das und da stand er für das. Aber wenn jetzt Olaf Scholz morgen Abend zu uns zum Abendessen kommen würde, könnte ich dir nicht sagen, und ich kann das eigentlich bei unseren Freunden, bei den meisten Gästen so ein bisschen sagen, wie ist deren Einstellung? Sind die super radikal? Wollen die, dass man vorher nochmal Testergebnisse durchschickt? Wollen die, dass man sich erstmal, dass man sich auf keinen Fall umarmt?
Auf Corona bezogen jetzt, ja.
Genau, auf Corona bezogen, ja, genau. Ich kann da eigentlich Leute sehr gut einschätzen, auch von dem, was die so sagen und so. Und da habe ich aber bei Olaf Scholz das Gefühl, ich könnte dir nicht sagen, wenn er morgen Abend zu uns zum Abendessen kommt, was seine Haltung dazu ist.
Ja.
Und das ist natürlich auch so,
schwierig,
weil ich
eigentlich, ja?
Nichts von ihm gesehen habe richtig und auch nichts so im Gedächtnis geblieben ist. Vielleicht hat er sogar Dinge gemacht, aber die sind dann nicht im Gedächtnis geblieben. Und das ist für mich schon irgendwie bezeichnend bei so einem wichtigen Thema, das ja auch unser Land und gerade junge Menschen, aber alle Menschen eigentlich krass beschäftigt hat und eigentlich als einziges beschäftigt hat. Und mich würde auch interessieren, wir rutschen ja jetzt schon so ein bisschen so in diese zweite große Thematik rein.
Ja.
Wenn das nicht passiert wäre, wann wäre Olaf Scholz wieder aufgetaucht? Weil er war ja dann Mitte Februar, Ende Februar plötzlich gezwungen, wieder aufzutauchen. Da war er plötzlich da. Und
genau,
zwar
mit der Ukraine-Politik. Ja. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Formulierung. Er war gezwungen aufzutauchen, weil bei so einem großen Ereignis wie dem Überfall von Putin, von Russland auf die Ukraine, da erwartet man natürlich von einem Bundeskanzler Führung. Und es gibt ein total bekanntes Zitat von Scholz, der gesagt hat, wenn man bei mir Führung bestellt, dann bekommt man auch Führung. Und das Witzige ist, dass ihm das ganz oft in der Zeit um die Ohren gehauen worden ist, weil er am Anfang sehr, sehr zögerlich zu sein schien. Bis zu diesem einen Zeitpunkt, der auch sehr bekannt geworden ist.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Ja, das fand ich, da habe ich zum ersten Mal so auch, glaube ich, weil wir da aus einer Zeit kamen, in der er so unsichtbar war. Und dann war er da und dann war er so krass da und dann war er mit so krassen Worten da. Du hast gerade gesagt, so, du findest, dass ich ein gutes Gespür für Punchlines habe. Ich finde, in dem Moment diese Begrifflichkeit zu verwenden und zu sagen, es ist eine Zeitenwende, es ist gerade hier passiert, was alles, was ihr bisher kanntet, umdreht, das macht es anders. Hier sind wir gerade in einem historischen Moment und der ist total schrecklich. Und ich fand, das war, die Wortwahl war richtig, das war so ergreifend, das war ernst und da war er da. Und das fand ich total interessant, weil das für mich so genau das Gegenteil zu dem Olaf Scholz war, den ich vorher so ein bisschen irritiert vermisst habe und mir dachte, okay, komisch, das ist ja irgendwie weg oder was macht er? Räumt er immer noch sein Büro ein oder warum ist er nicht da? Und dann kommt er und man muss ja auch sagen, das war ja, also ich hätte mir das sogar ein bisschen früher erwartet, dass da irgendwas passiert von ihm.
Er war am Anfang auf jeden Fall zögerlich. Ne?
Genau.
Das ist nicht sofort reingegangen. Ist vielleicht auch so ein Muster bei Olaf Scholz, dass er erstmal so ein bisschen abwartet. Erstmal so ein bisschen sich eine Meinung bildet und das könnte man positiv deuten. Das ist vielleicht auch ganz häufig so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte ganz oft das Gefühl, dass Olaf Scholz erstmal so ein bisschen abwartet und sich eine Meinung bildet. Und dass man dieses Abwarten, das kann man gut und schlecht sehen. Ne? Das kann man für gut und für schlecht halten.
Aber wie hast du das dann aufgenommen? Gerade diese, ich meine, wir haben viel auch privat über diese Begrifflichkeit Zeitenwende gesprochen. Da hat er ja was getriggert, was du ja auch manchmal in deinen Kolumnen schaffst, dass du halt so was anfängst, so ein Wort prägst und die Leute steigen drauf ein und sind so, man merkt so, ja, das passt total gut für diese Zeit, die da gerade passiert. Und man denkt aber trotzdem drüber nach, was bedeutet das eigentlich, diese Zeitenwende, von der er da gesprochen hat? Wie ging es dir da?
Für mich war das auch ein richtiger Begriff. Da war ich genau auch auf deiner Wellenlänge. Wir haben ein paar von diesen Ukraine-Äußerungen von Scholz zusammen gesehen. Und ich habe dann aber in der Entwicklung ein bisschen vermisst, dass die Zeitenwende auch konkret umgesetzt wurde. Weil das war nach diesem Begriff Zeitenwende, dann war man so ein bisschen erleichtert, okay, also aus meiner Position, meiner politischen Haltung erleichtert, okay, Olaf Scholz hat begriffen, wie groß das Ding jetzt hier ist und das, da muss man richtig Druck machen. Und dann kam dieser Druck nicht. Dann wurde ewig diskutiert jetzt, was genau schwere Waffen sind und ob man die liefert oder ob man den armen Putin nicht zu sehr reizt, wenn man irgendwie mehr als 5000 Helme liefert. Ich meine, allein diese 5000 Helme-Episode, das muss ja irgendwie unter der Verantwortung von Scholz gewesen sein, als man ganz am Anfang sagte, wir schicken 5000 Helme in die Ukraine und alle so, what? So, und da war ich auf deiner Seite, Zeitenwende, ja, richtig. Und dann irgendwie dachte ich, aber was passiert denn? Was heißt es denn? Was kommt denn jetzt? Wo bleibt denn die Umsetzung der Zeitenwende? Hast du da was wahrgenommen?
Also ich finde nämlich, dass Olaf Scholz, so gut er ist im Statements manchmal bringen, ist er auch gut im so leise Ausfaden von, man merkt nicht, der ist so eine Person, wo man nicht merkt, dass er die Party schon lang verlassen hat. Man merkt es erst, wenn er weg ist.
Das ist jetzt nicht an wie ein Kompliment.
Nee, tatsächlich ist es das nicht. Also tatsächlich ist es kein Kompliment, weil ich wirklich finde, dass er das leider gut kann, aber ich finde, das ist kein gutes Feature von einem Politiker oder von einem Bundeskanzler, noch viel weniger, so dieses Gefühl zu haben, da verspricht jemand was, der entfacht auch jemand ein Stück weit so ein Spirit. Das ist gerade unfassbar schlimm, was hier der Ukraine angetan wird, dem am Ende aber auch so der westlichen Welt angetan wird, was Putin da macht. Und dann ist es auch schon wieder, dann fragt man sich nach Wochen irgendwann so, dass man dann nochmal fast irgendwie googeln muss, hat das Olaf Scholz gesagt mit der Zeitenwende oder war das jemand anders? Das ist für mich so bezeichnend für seinen Stil. Und dann finde ich, hat es so ein bisschen stark angefangen und dann schnell nachgelassen, weil ich finde, das mündete dann ja wirklich in auch absurde Äußerungen von ihm, die, also erstmal keine Äußerung, lang ersehnte Äußerungen, die da nicht kamen, fehlende Haltung auch innerhalb der SPD zu dem Thema Putin, zum Thema Russland. Das fand ich alles schon schwerst eigenartig. Und dann wirklich so dieses letzte Chapter, beleidigte Leberwurst, die beleidigte Leberwurst Olaf Scholz.
Ja. Das ist ein Zitat von dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, weil Scholz nicht nach Kiew fahren wollte. Alle möglichen Führungspersonen des Kontinents sind nach Kiew gefahren. Und Olaf Scholz hat auch ganz deutlich zugegeben, er möchte das zumindest im Moment nicht. Er ist ja inzwischen nach Kiew gefahren. So ein bisschen war es dann auch schon viel zu spät und fast egal. Aber er ist nicht nach Kiew gefahren, weil Steinmeier ausgeladen wurde. Und die Ausladung von Steinmeier, wie offiziell oder inoffiziell die auch so war, die war schon nachvollziehbar, weil Steinmeier einer der Architekten war der Ukraine-Politik gegenüber Russland von der SPD. Und es gibt in der SPD, das muss man so drastisch sagen, zum Teil bis heute Leute, die Putin jetzt so schlimm aber gar nicht finden und auch Leute, die intensiv für Putin geworben haben und sein Gas. Manuela Schwesig zum Beispiel. Und das strahlt dann wieder zurück auf Olaf Scholz. Die Frage, ist Olaf Scholz ein guter Kanzler? Da muss man sich auch anschauen, wie gut hat er seine SPD so im Griff, was die Putin-Nähe angeht. Und bei manchen schafft er das nicht so richtig gut, diese Zeitenwende auch umzusetzen, was die Haltung gegenüber Putin angeht.
Ja. Jetzt haben wir ja noch ein anderes Thema, das auch für mich total wichtig war und wo ich gemerkt habe, okay, da passiert was, ich habe das auf Instagram neulich geteilt und es haben relativ viele Leute auch drauf reagiert. Ich glaube, weil das Thema auch emotional ist und Emotionen auslöst, und zwar die Energiepolitik, vor allem in Deutschland, in der Olaf Scholz ja oft mit Habeck verglichen wird, mit Robert Habeck gleichgesetzt wird oder man eben schaut, okay, wie ist so der Stil von Robert Habeck in diesem Thema und wie ist der Stil von Olaf Scholz? Und ich glaube, es gibt kaum Ausschnitte, die das besser beschreiben könnten, als den, in den wir jetzt mal reinhören.
Robert Habeck gibt ja jetzt Tipps zum Sparen, sagt irgendwie vielleicht mal ein bisschen weniger heizen, vielleicht mal ein bisschen kürzer duschen. Haben Sie auch praktische Alltagstipps zur Hand?
Nö.
Was hat das für eine Wirkung auf dich, dieses total lapidare? Nö.
Also, ich finde es erstmal unfassbar lustig. Ich finde diese einsilbigen Antworten, die er bringt, da ist auf jeden Fall ein Comedy-Potenzial drin. Das, egal um was der Inhalt jetzt ist, erstmal bei so einem Thema finde ich das völlig abstrus, so eine Antwort so zu geben. Und dann auch noch nicht mal nein, sondern nö. Das finde ich von der Wortwahl her lustig. Das belustigt mich. Wenn wir jetzt den Inhalt ansehen, dann habe ich ehrlich gesagt für mich persönlich zu wenig im Internet gelesen, dass ich verstehe, warum er das tut, dass es andere verstehen, warum er das tut, weil ich glaube, dass hier seine Haltung so ein bisschen ist, zu sagen, ich möchte den Leuten halt in der Zeit, in der die wirklich Fakt sind mit Strompreisen, Gaspreisen, Inflation, nicht noch sagen, ey, sitz doch mal noch in einem bisschen weniger warmen Wohnzimmer und dusch doch mal noch 5 Minuten weniger. Das finde ich, um ehrlich zu sein, ich muss vielleicht aber auch beim Duschen, ich habe mal so eine Studie gelesen, dass wenn man lange heiß duscht, dass man dann den Körper austricksen kann und das Gefühl hat, man wird umarmt von einem anderen Menschen. Deswegen duschen einsame Menschen oft länger.
Was soll das denn heißen?
Und ja, stimmt. Du bist auch ein Langduscher, ja. Aber grundsätzlich glaube ich, ist nur so ein Side-Fact, aber was ich schon befremdlich finde, und ich weiß, es ist wahrscheinlich nötig, aber ich finde es trotzdem, gerade sind die Zeiten echt hart. Weiß ich nicht, ob ein Kanzler sich da noch hinstellen sollte und sagen sollte, hey, übrigens Leute, ich habe hier noch 5 Spartipps für euch. Gerade auch, weil das vielleicht Menschen triggert, die sagen, ja, okay, cool. Und du hast irgendwie neben deinem Chauffeur und deinem Privatjet irgendwie noch 5 Spartipps für uns. Vielen Dank. Und da verstehe ich diese kurze Antwort zu sagen, nein, es ist eine bewusste Antwort auch zu sagen, ich möchte jetzt nicht noch mit einer langen Liste kommen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, habe ich schon das Gefühl, gerade in der Energiepolitik, dass Robert Habeck deutlich realistischere Worte findet. Und es ist natürlich einfach hier zu sagen, nö, ich möchte keine Tipps geben. Das Problem ist ja aber, die Lage ist richtig beschissen. Und es ist eigentlich, fängt es halt bei Tipps an und hört dann tatsächlich mit Warnungen auf. Und ich finde, das auch mitzugeben, weiß ich nicht, eigentlich größer von Habeck, als dann so eine lustige Antwort von Scholz zu hören. Wie nimmst du das wahr?
Ich bin hin und her gerissen. Auch gerade als du das erklärt hast, kann ich deinen Punkt ziemlich gut nachvollziehen, weil vorher hätte ich immer gesagt, eigentlich ist es eine Unverschämtheit, so kurze Antworten zu geben und eher so ein bisschen auf Fun und auf Punchline zu setzen, so ein Meme herzustellen. Ich weiß gar nicht, ob Scholz das absichtlich macht, aber was, da würde ich auch sagen, hier ein Kontrapunkt gesetzt wird zu Habeck. Ja, dass er einfach sagt, okay, so ein bisschen ist ihm ja nicht gelungen, gegen Habeck in der Kommunikation anzustinken. Vorsichtig gesagt, Habeck ist ganz oft gelobt worden. Und dass Scholz für seine Kommunikation gelobt worden ist, ist echt nicht so oft. Und dass er dann aber hier so einen Punkt macht, auch so indirekt mit so einem Nö, wo ganz klar ist, ja, Habeck gibt vielleicht Tipps, aber ich laber euch nicht rein, wie lange ihr duscht. Das halte ich für Quatsch. Ich bin hier der Kanzler, ich muss hier keine Spartipps geben. Das schmeckt man da schon so durch. Es gibt aber noch ein großes Aber, was ich halt so ein bisschen schwierig finde, weil ich habe den Eindruck, dass in der Energiepolitik sich Robert Habeck in den Vordergrund gedrängt hat. Und das hat er ziemlich gut in vielen Bereichen gemacht. Mhm. Und er hat richtig die Butter vom Brot dem Scholz weggenommen. Am Ende ist diese ganze Geschichte mit, wir brauchen Ersatz für das Gas von Putin, wenn der uns hier in den Würgegriff nimmt. Das war ein Riesenthema. Und es hätte eigentlich Scholz an sich reißen können. Und stattdessen hat er das Habeck machen lassen. Das ist schon so ein bisschen eine strategische Fehlentscheidung, weil er wahrscheinlich am Anfang dachte, wow, da müssen wir richtig viele schlechte Botschaften verkünden.
Also ich überlege halt gerade, wenn das jetzt ein CDU-Politiker gewesen wäre, wenn wir jetzt einen CDU-Politiker oder eine Politikerin als Kanzlerin hätten oder als Kanzler, dann glaube ich, wären das die Leute gewesen, die das hier als Steilvorlage genommen hätten, zu sagen, nee, weil wir sind nicht die Verbotspartei, die Grünen sind, die Robert Habeck auch mit ist. Und da finde ich ehrlich gesagt dieses Nö von Scholz ein bisschen eleganter, weil ich mag dieses Gegeneinander-Ausspielen nicht. Und ich finde, dass das diese neue Koalition extrem gut hinbekommt oder viel besser, als es früher der Fall war, dass man sich nicht so eklig an den Karren pisst. Und dass er den Halbsatz weggelassen hat und dass es nur bei einem Nö bleibt, ist ungeschickt, was ich oft bei ihm sehe, dass er so ein bisschen, dass man sich fragt, checkt er gerade, dass es wirklich komisch ist, auf so eine Frage einfach nur nö zu antworten als Bundeskanzler. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir so vorstelle, was wäre die CDU-Antwort gewesen? Die wäre 3 Sätze länger gewesen, aber die wäre für mich ekliger gewesen in der Antwort. Da muss ich sagen, ja, okay, finde ich ganz interessant. Finde ich erstmal irgendwie so, dass man, also da würde ich jetzt bei dem Punkt erstmal sagen, da gibt's Pros und Kontras und man kann das, man kann auf jeden Fall beides sehen, beide Seiten sehen, aber ist für mich jetzt nicht so ein klassischer Fall von, also da hat er sich wirklich komplett falsch verhalten.
Ja. Ist ganz häufig, ne, dass man in Scholz Äußerungen so eine Projektionsfläche, eine riesige Projektionsfläche hat und dass man sagen kann, oh, das war jetzt aber schon richtig und wichtig, dass er es so sagt, oder dass man sagt, boah, das wäre eine totale Katastrophe. Das ist ein Wiederkehren, das ist auch eine gewisse Diffusität, so eine Unklarheit, oder?
Total, ich glaube, dass er sich darüber auch bewusst ist und ich glaube, dass er damit auch spielt, weil ich finde, wenn man sich jetzt mal noch ein weiteres Thema ansieht, das ja auch innerdeutsch total wichtig ist, und zwar die Inflation, dann finde ich, gab es da auch immer wieder Punkte, wo ich das Gefühl hatte, ja, das versteht er total gut. Um ehrlich zu sein, war mir auch dieses, dass er Bürgermeister früher mal war, das war ein Fakt, den habe ich gerade bei diesen innerdeutschen Themen beruhigt er mich irgendwie, weil ich das Gefühl habe, naja, der kauft noch seine Erdbeeren, der geht noch, der weiß, der war mal Bürgermeister, der weiß, was wie eine Stadt funktioniert, der weiß, was die Probleme einer Stadt und was die Probleme von BürgerInnen sind. Das hat mich irgendwie, also ich weiß, dass man im Politikbetrieb immer wieder sagt, naja, es ist eine gute Station, BürgermeisterIn zu sein. Ich merke aber selbst, wenn ich das beobachte, dann weiß ich jetzt, warum das so ein guter Rat ist, weil mir geht es jetzt so, dass ich denke, ich finde das gar nicht so schlecht, dass Olaf Scholz mal Bürgermeister war in seiner Karriere. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, Themen wie Inflation kann der wahrscheinlich leichter, besser anpacken, aufgrund dieses Fakts. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, aber es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, weil er das mal war, diese Position. Wie geht's dir denn, wenn du jetzt so die Inflation ansiehst, also diese große Problematik? Hast du das Gefühl, dass Olaf Scholz da einen guten Job macht?
Erstmal muss ich so 2 Schritte zurücktreten und führe mir vor Augen, dass ganz viele, auch so High-End-ExpertInnen in den letzten Jahren gesagt haben, Inflation kommt nie wieder, kommt nie wieder. Und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass manchmal so eine mediale Aufregung und so eine mediale Sicherheit, das kommt nicht wieder, das wird genauso sein, gar nicht das ist, wonach sich PolitikerInnen richten sollten. Und da habe ich auch den Eindruck, dass Olaf Scholz jemand ist, der sich gar nicht so intensiv um die gegenwärtige Meinung kümmert, sondern so fast unbeirrt auf der positiven Seite und beratungsresistent, das gleiche auf der negativen Seite, so seinen Weg geht. Mhm. Ich bin bis heute unfassbar froh, dass ich eine Kolumne nicht geschrieben habe auf Spiegel Online, nämlich als Olaf Scholz vor 2-3 Jahren gesagt hat, wir haben gute Chancen, mit der SPD den nächsten Kanzler zu stellen. Und das war zu einem Zeitpunkt, da waren die bei 14% in den Umfragen. Und um einen hatte ich eine Kolumne geschrieben und ihn dann komplett in der Luft zerrissen und gesagt, das kann doch nicht, das ist totaler, wow, wie Wahn, das ist doch wirklich Irrwitz. Habe ich zum Glück nicht gemacht, weil es ist ja dann so gekommen. Und vielleicht ist es ganz clever, irgendwie so ein bisschen da runtergedimmter zu agieren und nicht so sich aufregen zu lassen von der Gegenwart, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch klar, sowas wie dieses 30 Milliarden Entlastungspaket gegen die Inflation, das 9-Euro-Ticket zur Entlastung der BürgerInnen wegen der Inflation, das sind alles Sachen, da würde ich sagen, ist im Zweifel vielleicht auf seinem Mist gewachsen, kommuniziert haben es andere. Das 9-Euro-Ticket, da hat er fast nichts zu gesagt. Das ist nicht ein Ding, wo ich sagen würde, wow, Olaf Scholz hat ja damals das 9-Euro-Ticket erfunden. Und das ist auch so ein Muster, das ist ja hier bei der Inflation so, ist die Regierung macht was und Scholz zieht sich irgendwie nicht so richtig die Lorbeeren vom Teller.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja fast sogar noch absurder, weil man jetzt ja die letzten Tage immer wieder hört, dass Olaf Scholz es halt ausschließt, dass es verlängert wird. Das heißt, das Einzige, was man von ihm zu dem 9-Euro-Ticket weiß, ist, dass es nicht mehr verlängert wird. Was natürlich scheiße ist, wenn der Bundeskanzler so die Bad News übernimmt. Aber da steckt für mich dann doch auch was dahinter, was ich interessant finde. Und zwar ist da vielleicht ein Kanzler, der sich, und das fand ich in weiten Teilen der CSU, aber auch der CDU unfassbar unangenehm, der sich keine fremden Lorbeeren anzieht, der sich das nicht überstülpt. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich finde, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, den ich mal gern weiter verfolgen würde, weiter beobachten würde, ob Olaf Scholz halt auch ein Mensch ist am Ende, und das kommt mir so vor, der echt zurückhaltend ist in seiner Kommunikation, nicht nur im Negativen, wo man sagt, hey, ich vermisse es, dass er da vielleicht mehr kommunizieren sollte, sondern auch im Positiven, und zwar, dass er Sachen nicht mitnimmt, die er mitnehmen könnte, wo es aber immer Menschen gibt, die am Ende sagen, das war doch gar nie sein Inhalt. Das ist Quatsch, dass er das jetzt so für sich, ja, benutzt, um irgendwie besser dazustehen. Ja. Genau. Ein Punkt, der ja noch so abschließend wahrscheinlich der größte ist und auch, finde ich, der ist, den man jetzt am besten bewerten kann, ist seine Kommunikation. Ja. Weil das ist, was man die letzten Monate tatsächlich gesehen hat. Und wir haben jetzt schon eigentlich so zu jedem Thema einen Teil seiner Kommunikation gehört. Aber ich finde, die Kommunikation von ihm kann man schon auch nochmal auf einer Metaebene bewerten, weil da ganz viel drin ist, was ja für mich tatsächlich so ein Mysterium ist, das man mal einmal beleuchten muss.
Wir haben ja sogar überlegt, ob wir die ganze Folge hier Mysterium Olaf Scholz nennen. Und das will ja schon was heißen. Ne?
Ja.
Ganz, ganz vorne mit bei seinen Merkwürdigkeiten in der Kommunikation war, als er eine Pressekonferenz gegeben hat zum G7-Gipfel, Thema natürlich Ukraine. Und da hat eine Journalistin eine Frage gestellt. Da hören wir ganz kurz mal rein.
Herr Bundeskanzler, die G7 haben bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
Ja. Könnte ich. Das war's.
Oh. Findest du es nicht problematisch, wenn es lustig?
Ey, obwohl ich wirklich ein Fan von seinen kurzsilbigen Antworten bin, muss ich sagen, bei dem Punkt bin ich echt fast sauer geworden, als ich das gesehen habe. Oder bin ich sauer geworden, weil ich mir so dachte, was man jetzt auch nicht gehört hat, das muss man sich vielleicht auch nochmal das Video reinziehen, wenn das ein bisschen gehört ist, dass er ja sogar noch gelacht hat, nachdem er so Ja gesagt hat und eine Pause gemacht hat und könnte ich und dann auch so ein bisschen so gefeixt hat. Und das ist halt, finde ich, bei diesem Thema völlig verrückt. Also ich finde es völlig verrückt, so zu antworten. Es ist in keiner Dimension für mich irgendwie unterhaltsam. Ist auch kein Thema, finde ich, wo man einen Joke mitnehmen sollte als Bundeskanzler. Und ich finde es völlig lost auf so eine Frage. Also es kommt mir wirklich vor, wie so, ich habe es in der Schule manchmal probiert, wenn ich irgendwie so geträumt habe und jemand gesagt hat, Jule, wo sind wir gerade? Und ich gesagt habe, ja, ich weiß, wo wir sind. Und dann gehofft habe, dass dann nicht gefragt wird, ja, und wo? Und dass er das so macht und dann das so auch so unsouverän beendet und so sagt, ja, hier,
das war's.
Jetzt, das war's. Er muss ja selbst seine kurze Antwort dann nochmal mit einer anderen Antwort nochmal beenden, weil ich glaube, niemand sich traut, eine andere Frage zu stellen, sondern so klar ist, da kommt doch jetzt noch was, weil du wurdest ja gerade was gefragt, was ja da noch kommen könnte.
Zu seiner Rechtfertigung hat er, glaube ich, später erklärt, also ich glaube nicht, dass das so war, aber er hat später erklärt, dass er die Frage vorher schon sinngemäß zumindest beantwortet hätte und dass er deswegen so gefeixt hat, weil das halt schon mal gefragt worden sei. Aber der ganze Groove, der ganze, wie er so da drauf ist, hört sich überhaupt nicht so an. Und da hätte man ja auch einfach sagen können, dass er, ja, diese Frage habe ich schon beantwortet. Hätte man ja auch so sagen können und nicht nur, ja, könnte ich, weil das ist ja schon, das ist schon eine Herabwürdigung, ne? Das ist schon jemanden so ein bisschen lächerlich machen.
Ja, und ist es ein Thema, wo man, also Olaf Scholz wurde doch alle, ich würde sagen 90% der Fragen, die ihm so gestellt werden, hat er schon mal irgendwo anders irgendwie beantwortet.
Auf jeden
Fall. Finde, das ist halt kein Thema, wo man sagt, ich will mir die Zeit für die Antwort sparen. Ich finde, das ist ein Thema, wo man das nicht oft genug wieder sagen kann, was man getan hat. Und da sich hinzustellen und zu sagen, boah, ja, also das hat für mich fast schon so was Arrogantes, nämlich so ein bisschen so dieses, ja, könnte ich, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, euch irgendwas zu sagen. So, ich bin der Kanzler, was fragt ihr mich hier überhaupt?
Das schwingt so ein bisschen mit. Es gibt so ein Zitat, an das ich denken musste, von einem ehemaligen preußischen Innenminister, so ab 1834, also wirklich sehr, sehr lange her, auch als Deutschland ja obviously noch eine Monarchie war. Und da hat der preußische Innenminister Gustav von Rochow gesagt, so ein Zitat aus einem Brief: Es ist dem Untertanen untersagt, den Maßstab seiner begrenzten Einsicht an die Handlungen der Obrigkeit anzulegen. Ja, so ein wackes Zitat.
Was fällt euch ein?
Genau. Und es ist halt, was dahinter steht, ist natürlich Herrschaftswissen. Ich weiß etwas und ihr könnt deswegen euch nicht anmaßen, mich zu beurteilen. Und natürlich meint das Olaf Scholz vielleicht gar nicht so. Aber manchmal hat er dieses, was du gerade arrogant genannt hast, das hat er schon sehr in seiner Kommunikation. Ja, ich halte diesen kurzen Ausschnitt, der ist jetzt nicht nur anekdotisch, sondern ich halte ihn auch ein bisschen für typisch. Olaf Scholz lässt auch schon mal Leute auflaufen. Und interessanterweise haben das andere SPD-Granden auch schon gemacht. Mhm. Gabriel war auch schon sehr oft ziemlich patzig zu JournalistInnen. Und zwar speziell auch zu JournalistInnen. Es ist vielleicht gar kein Zufall, dass hier eine Frau gefragt hat und Olaf Scholz irgendwie so von oben herab so ein bisschen, ja, könnte ich? Weil so ein bisschen so eine Verächtlichkeit sehe ich in der SPD gegenüber der Presse manchmal schon.
Ich finde halt, es ist keine Frage, also ich finde, um ehrlich zu sein, eher wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den Anfang der Sendung hier, ich finde, es ist eigentlich eher bei der Frage nach dem Preis, was gibt's gerade im Supermarkt oder was kostet gerade irgendwie 500 Gramm Erdbeeren. Ich finde, da kann man sagen, ja, das könnte ich sagen. Aber wir sind hier nicht in der Schule. Ich bin kein dreijähriges Kind und das hier gerade irgendwie was von seiner Lehrerin gefragt wird. Und ich muss das Ihnen nicht sagen. Also ich finde, das ist eine Situation, wo man die Abstrusität der Frage hätte verdeutlichen können, indem man sagt, ja, ich könnte darauf antworten, aber es ist mir ein bisschen zu doof. Ich finde aber, weil das schwingt ja so ein bisschen mit bei dieser Frage, nämlich das ist eine doofe Frage, die hier gestellt wird. Und ich finde, dass es bei dem Ukraine-Thema tatsächlich einfach so ein heikles Thema ist, dass man da super sensibel mit umgehen muss. Und dann finde ich den Lacher Quatsch und ich finde es auch Quatsch, so zu antworten, so kurzsilbig auf so ein wichtiges Thema, wo man ja auch weiß, es gibt einfach Leute, die gerade in so, ich meine, der G7-Gipfel war gerade, das hat man ja verfolgt, das hat man ja irgendwie gesehen. Es gab sicher viele Leute, die UkrainerInnen, die sie da auch zugesehen haben, sich dachten, oh, hoffentlich ist das Thema, hoffentlich wird es ausreichend repräsentiert. Und dann finde ich es einfach, es hinterlässt halt so einen faden Beigeschmack, wenn der deutsche Bundeskanzler so auf so eine Frage antwortet, die auch noch von einer Journalistin gestellt wurde, die, glaube ich, sogar für ausländische Medien auch arbeitet. Ja. Da muss man sagen, okay, es ist einfach auch
eine ungeschickte
Repräsentation.
Ja. Na, natürlich hat man nach so einer Antwort dann auch einfach Fragen, die man Olaf Scholz gerne selber stellen würde und haben wir auch einfach ganz genau so gemacht, indem wir nämlich Olaf Scholz gefragt haben und wir haben auch eine Antwort bekommen von Regierungssprecher Steffen Hebestreit dazu, nämlich die Antwort lautet, der Bundeskanzler redet bekanntlich ungern über sich oder über politische Metaebenen. Was ich...
Fertig.
Ja, Ende. Also zum einen habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass er so wahnsinnig ungern über sich redet. Ja, er tut das immer auf so eine indirekte Art und Weise. Mhm. Das Zitat, was ich vorhin gesagt habe, wenn man Führung bestellt bei mir, dann bekommt man auch Führung. Das ist so ein klassisches Scholz-Zitat und das ist schon sehr über ihn und auch über politische Metaebene. Aber das ist jetzt erstmal die Antwort. Fertig, das war's. Ich glaube, es ist in der Tat so, dass diese Kommunikation von Olaf Scholz nicht wirklich eine Stärke ist, dass aber in seiner ganzen Art manchmal eine Stärke reininterpretiert werden kann. Und ich glaube, dass das aber auch am Journalismus selbst liegt. Ich glaube, dass ganz viel läuft journalistisch schief, wie Olaf Scholz gestellt oder eben nicht gestellt wird, wie er konfrontiert wird. Und das ist vielleicht auch das, was mir bei dieser Butterfrage so ein bisschen aufgestoßen ist, nämlich das, was stattdessen hätte gefragt werden können.
Das greift eigentlich auch sehr, sehr gut einen Tweet von Aurel Merz auf, der einen ähnlichen Eindruck hatte, beziehungsweise sogar aber noch, glaube ich, ein bisschen den Eindruck hat, dass es nicht ganz nur an den Fragen liegt, sondern auch in welche Richtung die Antwortbereitschaft von Olaf Scholz da ist. Und zwar schrieb Aurel Merz, ich finde es okay, dass Olaf Scholz im Interview gefragt wurde, ob er die Preise im Supermarkt kennt, weil so wie ich ihn bisher wahrgenommen habe, sind dämliche Fragen die einzigen Fragen, die er ausführlich und mit Hingabe beantwortet.
Ist das auch deine Einschätzung oder was steht da für dich dahinter?
Also ich denke mir schon manchmal, dass er, ich kann mich irgendwie an ein sehr, sehr langes, ich meine, es war noch im Wahlkampf, aber Late Night Berlin Kinderinterview erinnern, wo er auf diesem zu kleinen Stuhl sitzt und sehr, sehr einfühlsam nochmal sagt, dass das Kind ja ein bisschen vielleicht gar nicht erfassen kann, was da bei Cum-Ex genau passiert ist und so. Und er kriegt es irgendwie hin, finde ich, sehr gut, diese Nebelkerzen zu zünden, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, ja, da redet er jetzt viel, aber das ist halt am Ende eine Frage, wo man sich denkt, es wäre gut gewesen, wenn er zu anderen Fragen, die nicht gestellt wurden, aber die teilweise auch gestellt werden und er sagt halt nicht richtig was dazu, wenn er dazu ein bisschen mehr sagen würde. Und da würde ich Aurel schon recht geben. Ich finde nicht, dass es die einzigen Fragen sind, die er beantwortet. Ich finde, dass es immer wieder wirklich total Potenzial gibt, mehr in andere Richtungen zu gehen. Es gibt Leute, wo ich sagen würde, die können das einfach nicht. Und da fand ich tatsächlich auch die mediale Kommunikation von Angela Merkel wirklich schrecklich. Ich fand alles, was sie da so gemacht hat, dieser ganze Kanzler-Videocast, ihr Instagram, das sie obvious nicht selbst verwaltet hat und so. Da war ganz viel drin, wo ich mir dachte, warum? Das ist nicht gut, das ist nicht richtig im 21. Jahrhundert, sich so zu verhalten, so zu kommunizieren. Ich habe bei Olaf Scholz manchmal das Gefühl, dass es funktioniert, aber tatsächlich sehr, sehr selten.
Wir haben eine super qualifizierte und auch bekannte Beobachterin der Politik in Deutschland gefragt, was sie von diesem Thema, speziell auch Kommunikation, hält. Sie ist häufiger bei Lanz, sie hat ein fantastisches Buch gerade veröffentlicht, nämlich Jasmin Mbarek. Und die erzählt uns jetzt, was sie von der Kommunikation von Olaf Scholz hält.
Die erste Assoziation, die ich mit Scholz kurzen Antworten hatte, war eigentlich, boah, krass, der redet ja. Also im Sinne von Ära Merkel gewohnt, dass da keine Interviews stattfinden, keine Antworten und Olaf Scholz aber so omnipräsent ist, auch im Internet. Was nichts daran ändert, dass die Antworten teilweise sehr respektlos sind, auch mit Blick auf die Frage der Waffenlieferung und den Krieg in der Ukraine. Hätte man anstatt sowas wie nein oder sage ich aber nicht, auch einfach sagen können, hey, das hat was mit Diplomatie zu tun, dass ich bestimmte Dinge nicht sagen kann und da hätte man das einfach gar nicht zum Thema machen müssen, dass man so antwortet. Andererseits müssen auch Journalisten, glaube ich, aufpassen, wie sie Fragen stellen. Dass der Bundeskanzler mit einem bestimmten Gehalt vielleicht die Frage hätte nicht beantworten können, ist jetzt, kann man gut oder schlecht finden, aber er konnte sie ja beantworten. Und diesen Raum nicht zu nutzen, sich für eine Außenpolitik zu erklären oder für die Inflation oder die Corona-Politik, ist natürlich auch einfach eine vertane Chance und dementsprechend sowohl kommunikativ vom Bundeskanzler als auch von journalistischer Seite vielleicht nicht die klügste Option gewesen.
Ja, also ist für mich eigentlich perfekt, das Resümee, der Abschluss aus dieser Unterkategorie, wie ist die Kommunikation von Olaf Scholz? Ich finde, da ist ganz viel drin von Jasmin, as always,
ja,
wo ich sagen würde, ja, das geht mir ganz genauso, das würde ich auch so einschätzen.
Ich finde auch sehr gut, dass sie diese Kontrastierung zu Merkel nochmal betont. Das hast du vorhin auch schon erwähnt. Merkel war ja einfach die Grande Dame der Non-Kommunikation. Das hat einfach dazu geführt, dass, wenn man das so beobachtet hat, fast oder eigentlich von Anfang an, wie ich das getan habe, dass es über 16 Jahre so eine eigene Kunst gab, fast so eine Sportart der HauptstadtjournalistInnen, die Merkel-Deutung. Was meint sie denn jetzt? Da war so ein hingeworfener Halbsatz oder einfach Schweigen. Mhm. Am geilsten fand ich, was bedeutet das Merkel-Schweigen denn jetzt? Dass immer wieder Schweigen neu gedeutet wurde.
Ja.
Und da ist es schon so, da hat Olaf Scholz fast eine Art Kommunikationsoffensive, wenn man auch sagen muss, die findet manchmal absurderweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Er dringt sehr oft nicht durch. Er hat zum Beispiel ganz neu, das habe ich erst durchs Googlen gecheckt, ein Format, so eine Art Mini-Video-Format, Kanzler kompakt. Hört sich total toll an, ist aber bis jetzt überhaupt nicht auf dem Radar von irgendjemandem. Ich habe es wirklich, obwohl ich das intensiv beobachte und irgendwie allen Profilen folge, immerhin er twittert, er ist auf Instagram, das ist, finde ich schon auch gut, dass das da passiert. Aber dass dann trotzdem solche Formate so gar nicht in der Öffentlichkeit sind, das ist vielleicht auch ein bisschen verräterisch.
Ja, jetzt glaube ich, können wir so ein bisschen abschließend versuchen, ein Resümee zu ziehen und wirklich diese Frage für uns zu beantworten, ob Olaf Scholz ein guter Kanzler ist oder nicht. Ich glaube, dass das eine Frage ist, die viele Leute für sich noch nicht beantwortet haben. Ich finde es auch, um ehrlich zu sein, nur fair, die bis jetzt oder bis vor kurzer Zeit noch nicht für sich beantwortet zu haben, weil ich finde es gerade im politischen Betrieb schwierig, irgendwie nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten so ein Urteil schon zu fällen. Ich finde aber, dass man inzwischen eine Tendenz haben kann, die in eine Richtung geht. Und für mich ist da auf jeden Fall wichtig, wir haben jetzt uns so diese ganzen konkreten Punkte angesehen. Ich würde aber gern nochmal vor allem berücksichtigen, dass wir gerade in einer Zeit sind, und das ist mir so aufgefallen, als Fran Lebowitz, bei der wir ja waren, und die mir irgendwie so, da ist so viel einfach in meinem Kopf geblieben, was ich so überlegt habe nach diesem Abend bei ihr in Amsterdam, als diese amerikanische Autorin, muss man ja sagen, sie ist einfach Amerika geprägt, auch so ein bisschen über die aktuellen Zeiten gesprochen hat und halt schon meinte, es gibt halt, also Trump hat die Welt eigentlich so geprägt mit diesem ganzen, man kommuniziert politisch anders, seit er da war, und wie man sich verhält, das ist anders, seit er da war. Und in der Zeit, in der Trump, Le Pen, aber natürlich auch irgendwie krasse Machttreiber, Tyrannen an der Macht sind, da würde ich halt schon sagen, dass ich es gut finde, wie Olaf Scholz ist. In den meisten Teilen finde ich unseren Bundeskanzler wirklich gut. Das ist so mein Resümee aus den ersten Monaten, weil ich finde, dass er, auch wenn er wenig sagt, das, was er sagt, darauf kann man sich in einer gewissen Form verlassen. In der gewissen Form, ich sage hier bewusst, versuche ich das ein bisschen abzugrenzen, weil ich finde, es gibt Punkte, gerade der Ukraine-Krieg, da hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Da fand ich auch das, was er gesagt hat, nicht sonderlich stark. Ich finde aber, dass, wenn ich jetzt so überlege, ist es so der Kanzler, mit dem ich gehen würde, mit dem ich, also so dem ich folgen würde, so als Bürgerin dieses Landes, dann würde ich halt sagen, ist gerade, wenn man sieht, was sonst so in der Welt passiert, sind mir ganz viele Werte, die er so vertritt, wichtig. Und ich finde das richtig, wie er ist in vielen Bereichen und auch in Angela Merkels Fußstapfen in gewissen Bereichen treten zu wollen, finde ich gerade besser, als in viele andere Fußstapfen zu treten. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, dass ich aus meiner Sicht finde, dass er in vielen Bereichen keine schlechten Entscheidungen trifft. Ich würde noch nicht sagen, dass das extrem gute Entscheidungen sind. Ich würde aber sagen, er entscheidet sich in vielen Bereichen nicht dazu, falsche Entscheidungen zu treffen. Und das finde ich in der heutigen Zeit tatsächlich ein Element, das man als eine Besonderheit herausstellen muss. Und es gibt gerade, finde ich, entweder die einen, die sich so entscheiden oder die anderen, die sich so entscheiden. Und es gibt gerade sehr dieses Schwarz und Weiß und diese zwei Wege. Und da würde ich halt sagen, fahren wir mit Olaf Scholz gerade sehr gut, auch wenn mir, und das ist, glaube ich, so mein größter Kritikpunkt, oft eine emotionale Haltung von ihm fehlt. Und ich glaube, dass man vielleicht sagen könnte, ja, das ist er einfach nicht. Der ist halt kein Typ, der so ist. Aber das finde ich nicht. Ich finde, es gibt diese Sternstunden von Olaf Scholz, auch schon jetzt in dieser Bundeskanzlerzeit, in der er ganz klar in der Situation seine Emotionen zeigt und Haltung zeigt. Und da würde ich gerne einmal was abspielen, weil das für mich so einen Olaf Scholz zeigt, wie er eigentlich sein könnte, wenn er das mehr zulassen würde. Ich weiß nicht, ob er das unterdrückt oder ob das tatsächlich eine Facette ist, zu der er sich eher zwingt, dass er mal so ist. Aber ich würde mir mehr von diesem Olaf Scholz tatsächlich erhoffen, dass es für mich in die Richtung geht, wo ich am Ende sagen würde, ja, das ist der Kanzler, den ich wirklich gut finde.
Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.
Und das ist der emotionale Scholz, den du einfach manchmal vermisst. Das ist interessant, weil ihm das auch viele Leute sehr übel genommen haben. Ich kann das aber nachvollziehen und es grenzt so ein bisschen an meine Bewertung.
Jetzt bin ich gespannt.
Was ich an deiner Bewertung super fand, ist einfach als politische Beobachterin auch den Mut zu haben, mal was gut zu finden. Das ist tatsächlich viel cooler, wenn man alles schlecht findet. Und ich halte es auch für wichtig, dass man einordnen kann und sagen, hey, hier gibt's diese und jene und Kritikpunkte und das ist negativ, aber eigentlich finde ich das gut. Ich kann das nachvollziehen. Ich sehe es im Detail vielleicht ein bisschen anders. Ich habe, ich finde jetzt Olaf Scholz nicht ganz schlimm. Wenn man von ihm spricht, muss man eben auch sagen, ich habe sehr absichtlich ausgeblendet, was vorher geschehen ist.
Ja.
Er hat ein paar Sachen gemacht, die ich schlimm fand. Als er Hamburger Bürgermeister war und als da ein wichtiger Gipfel war, ein G7-Gipfel, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht war es auch ein G20-Gipfel. Ich glaube, es war ein G20-Gipfel. Da gab es Polizeigewalt, unter anderem auch gegen eine Jugendorganisation der SPD, beziehungsweise SPD-nahe Jugendorganisation, die Falken. Da gab es also ganz messbar Polizeigewalt und er hat behauptet, es gäbe keine Polizeigewalt. Und da war ich verstört, weil er einfach so kontrafaktisch argumentiert hat. Wenn ich das alles wegwische und jetzt sage, nur ihn als Kanzler zu betrachten, dann bin ich unbegeistert. Ja, ich bin deswegen unbegeistert, weil ich die Politik der Ampel in vielen Bereichen gar nicht so schlecht finde. Ja, da sehe ich ein gesellschaftliches Vorankommen. 219a ist gestrichen. Ja, wir streben die Legalisierung von Cannabis an. Ich spüre einen Unterschied. Robert Habeck und die Außenministerin Annalena Baerbock, die geben mir so ein bisschen das Gefühl, dass ein Aufbruch herrscht, eine neue Sphäre. Auch Cem Özdemir mit als Grüner, aber auch andere SPDler und auch FDPler, Marco Buschmann, sagt ganz viele Sachen, wo ich sagen würde, okay, wow, es ist eine neue Zeit. Und Olaf Scholz wirkt für mich leider, muss ich sagen, obwohl er diese Politik verantwortet, so ein bisschen wie ein Überbleibsel aus der Großen Koalition. Und das finde ich nicht gut. Ich würde mir von Olaf Scholz viel stärker wünschen, dass er sich diesen Verantwortungsschuh nicht nur irgendwie im komischen Hintergrund anzieht, sondern dass er von einer progressiven Ampelkoalition wirklich auch den Kanzler kommunikativ stellt, dass er seine Arbeit ein bisschen nach vorne stellt. Er muss jetzt nicht angeben und sich mit fremden Lorbeeren schmücken, aber ich glaube schon, dass diese Führung, die er behauptet, dass er die auch gesellschaftlich viel stärker ausfüllen muss. Weil sonst ist es, die SPD ist jetzt nicht grundlos wieder bei 13-14% in den Umfragen. Ich glaube, das liegt an Scholz.
Ja. Und glaubst du aber, weil das ist schon ein Gedanke, den ich so ein bisschen habe, dass Scholz so, also das Bild, ich meine, man hat ja mal bei Merkel Mutti gesagt, aber ist Scholz ein bisschen der Vati, unter dem die Kids, weil es ist ja schon auch generationenmäßig irgendwie so, sie sind alle außer Habeck, würde ich jetzt sagen, alle nochmal so ein bisschen unter Scholz. Es muss ja auch immer ein Leader geben, unter dem man sich entfalten kann. Und ich finde, unter Olaf Scholz konnten sich, and it shows, sehr viele Menschen entfalten. Ja. Also du sagst zu seinem Nachteil. Aber die Frage ist natürlich, wenn er so ein starker Leader wäre, der so alle Themen so an sich reißt und das so für sich claimt, wäre es dann möglich, dass die Menschen so herausragend oder zumindest auffällig Arbeit leisten könnten, wie sie das gerade tun? Also glaubst du, ist es genug Platz für alle da und Olaf Scholz müsste sich sein einfach nehmen oder zeichnet ihn vielleicht sogar aus, dass man andere neben ihm sieht?
Das kann ich nicht so genau sagen, weil dazu Olaf Scholz ja noch eine andere Version von sich darstellen müsste. Mir fehlt bei Olaf Scholz auch eine Vision. Vielleicht bin ich da einer von ganz wenigen, die diese Vision sich so sehnlichst wünschen. Aber ich hätte sie so gerne. Ich hätte gerne so eine Kanzlervision. Und schon Angela Merkel hatte keine Kanzlerinnenvision. Ja, die hat so irgendwie Fahnen auf Sicht zur Religion erhoben. Ja, kriegen wir irgendwie schon hin, das machen wir denn so. Und dann reagiert man situativ und hat nicht so richtig eine Strategie. So kam es mir bei Merkel ganz oft vor. Mag anders gewesen sein, sie hat es nicht so gemacht. Und jetzt sehe ich einfach, dass Olaf Scholz, und deswegen ist meine Bewertung nicht so positiv wie die Politik der Ampel, Olaf Scholz ist die Fortsetzung von Angela Merkel mit anderen Mitteln. Und das finde ich zu wenig. Ich würde mir mehr wünschen.
Okay, aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagst du, Olaf Scholz ist für dich kein guter Kanzler, aber er könnte einer sein. Er hätte das Potenzial, einer zu sein?
Ich würde sagen, er ist ein nicht so guter Kanzler, wie er sein müsste, sollte. Ich würde es auf der einen Seite sagen, er hat mit Sicherheit das Potenzial. Ja, ich bin ja selber von meiner Verortung her auch so linksliberal, irgendwie so grün-rot, rot-grün mit Spurenelementen von so einer liberalen Haltung da drin, vollkommen klar. Also Olaf Scholz könnte aus meiner Sicht besser sein, ist er aber im Moment zumindest noch nicht. Oder er verbirgt es wahnsinnig geschickt, dass er besser ist.
Okay, Leute. Das waren unsere 5 Cents zu dieser Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auch wieder, wenn ihr nächste Woche einschaltet zu Feel the News, was Deutschland bewegt. Und bis dahin wäre es natürlich schön, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet und wenn ihr den Menschen in eurem Umfeld empfehlt. Und ja, bis dahin bleibt gesund. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut.
Bis dann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.